festgemauert in der Erden. Was sie schon immer über Glocken wissen wollten.
Die größte Glocke, die wir gegossen haben, das war in 88 oder 89 von 13.000 Kilo. Das war für eine tibetanische Glaubensgemeinschaft, die ist nach San Francisco gegangen, die Glocke. Die haben dann den Transport übers Dach genommen, also das Dach oben abgedeckt worden ist im großen Autokran rausgezogen worden.
Sigi Schmidt, seit fast einem halben Jahrhundert Mitarbeiter der Glockengießerei Petit und Gebrüder Edelbrock in Gescher, kann sich gut erinnern an eines der spektakulärsten Projekte, an denen er beteiligt war. Die Glocke für die Buddhisten aus Amerika ist die größte, die in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gegossen wurde. Da muss man schon mal ein Hallendach entfernen, um eine Glocke zu ihrem Adressaten bringen zu können. Besonders, wenn eine Glockengießerei mitten in einer Fußgängerzone beheimatet ist. Andreas Hahner ist der Geschäftsführer der Glockengießerei in Gescher. Bei Führungen bringt er erst einmal das Geläut auf dem Werkshof in Schwung. Dann erklärt er, was es überhaupt braucht, um eine Glocke herzustellen. Neben der Bronze ist das vor allem Lehm, Stroh und Hanf.
Genau wie viele alte Handwerke, die es gibt, ist das Lehmformverfahren auch eines der ältesten Handwerke mit. Und es wird heute noch genauso gemacht wie vor zig hundert Jahren.
In einer kleinen Halle verarbeiten die Glockengießer zunächst Lehm, gehäckseltes Stroh und Hanf zu einer geschmeidigen Masse. Sie setzen alte blecherne Mischeimer in Gang und ein steinernes Mühlrad. Die Maschinen werden von großen Keilriemen angetrieben, die kreuz und quer durch den Raum gespannt sind. Wenn der Lehm fertig gemischt ist, bringen ihn die Glockengießer in die benachbarte Gießhalle. Im Hintergrund dieses großen Sandkastens ragt der riesige Schmelzofen auf. Die beiden aus der Hallendecke ragenden Schlote sehen aus wie Kirchtürme. In dieser Halle fertigen die Glockengießer zunächst die erste der insgesamt drei Formen an, die für den Guss einer Glocke nötig sind. Aus Schamottsteinen mauern sie einen Kern, der annähernd die Kontur einer Glocke hat. Dann tragen sie mittels einer exakt berechneten Schablone darauf immer mehr Lehm auf, in immer feiner werdenden Lagen, bis die erste massive Glocke fertig ist. Nach dem Trocknen modellieren die Arbeiter die sogenannte falsche oder verlorene Glocke über den Kern, die ebenfalls aus Lehm besteht. Hier tragen sie die gewünschten Schriftzüge und Verzierungen auf. Zum Schluss wird über die falsche Glocke noch ein Mantel aus Lehm gestülpt, wie bei drei übereinander und auf den Kopf gestellten verschieden großen Blumentöpfen.
Und jetzt muss ich nur vorsichtig den Außenmantel entfernen, habe dann meine verlorene Glocke darunter. Diese wird zerstört und der Außenmantel wieder aufgesetzt. Damit habe ich den Hohlraum geschaffen, in dem sich nachher die Bronze verteilt und gleichzeitig Schrift und alles, was wir an zusätzlichen Verzierungen auf der Glocke haben, wird entsprechend ausgeprägt.
Nachdem die Gussformen fertig sind, bringen die Arbeiter sie in Position und füllen den freien Raum der Glockengrube mit Modellsand auf. Vorsichtig stampfen sie ihn fest, damit die Lehmformen nicht beschädigt werden.
Die einzelnen Glocken werden innerhalb dieser Fläche so verteilt, dass man nachher zentral von dem Ofen in den Mittelschlitz, da kommt nachher die Bronze raus. Von da aus wird ein Kanalsystem gezogen und endet an jeder Glocke. Und über Schiebersysteme wird der Fluss dann nachher entsprechend dahin gerichtet, wo also noch Bronze hin muss.
Wenn nach dem Guss der Mantel entfernt ist und die Glocke fertig, sind meist mehrere Monate vergangen. Dann kommt der Glockensachverständige in die Gießerei. Er prüft vor allem, ob die Glocke genügend Nachhall hat und ob die Töne sitzen. Wie das in der Regel vor sich geht, demonstriert Glockengießer Sigi Schmidt anhand einer Glocke im Werkshof. Dazu benutzt er riesige Stimmgabeln, die er an bestimmte Stellen der Glockenwand ansetzt.
Ich schlage die Stimmgabel an und übertrage die Schwingung. Wenn wir höher bekommen, noch mehr Schwingung haben die Terz. Wenn wir noch höher bekommen, noch mehr Schwingung haben die Quinte. Also haben wir schon drei Klang in einer Glocke. Das hören Sie alles mit, wenn wir die Glocke anschlagen. Diese Tal- oder Obertöne vermischen sich zum Schlachtton. Da steckt eben alles in der Glocke drin, das ist eben eine Glockenmusik.
Der Guss einer Glocke ist ein Ritual, an das sich viele Traditionen knüpfen. Jeder will dabei sein, vor allem, weil dieses Ereignis heute nur noch selten stattfindet. Vor allem die Vertreter der Kirche sind da.
Nun, es gibt ein Gebet vor dem Glockenguss, es gibt ein Gebet nach dem Glockenguss. Und wenn man alles schon vorbei ist und wenn man alles gegossen haben, dann sitzt sich die schöne Belegschaft oben auf die Grube, dann wird ein Fläschchen Bier getrunken und Kotelett gegessen und das ist dann so ungefähr das Richtfest der Glockengießer.